Paulus schrieb diese Worte, wie ist, euch ist nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Er schrieb diese Worte aus dem Gefängnis in Rom. Er war nicht in Haft wegen irgendwelcher Vergehen, sondern weil er ein Zeuge Jesu, ein unerschrockener Verkündiger des Evangeliums war. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Botschaft von Jesus ist ein Fremdkörper in der Welt. Christen werden belächelt, verspottet, abgelehnt, wie es Glaubenswillen sogar auch verfolgt. Da braucht es in besonderer Weise Mut zum Reden von Jesus. Paulus schreibt diese mutmachenden Zeilen an den jungen Timotheus. Er hatte ihn zum Gemeindeleiter in der damaligen Metropole Ephesus eingesetzt. Er war zuständig für missionarischen Dienst und Gemeindebau. Eine Riesenherausforderung für den jungen Timotheus. Denn Ephesus war ein brodelnder Kessel, eine multikulturelle Stadt, hatte 400.000 Einwohner. Manche waren ja da und haben sich diese Stadt, die Trümmer dieser Stadt angeschaut. Wir waren auch zweimal dort. Mit Diskriminierung und Verfolgung war von Anfang an zu rechnen. Kein Wunder, dass die Gemeinde verunsichert, ja verängstigt war und manche auch vom Glauben abgefallen waren. Wie soll ein junger Mann das aushalten, wie der Bedrohung begegnen, wie die Gemeinde leiden? Und wir wissen, dass der junge Timotheus sich nicht leicht getan hat mit seinem Auftrag und auch mit sich selbst. Resignation, Mutlosigkeit, Verzagtheit, Müdigkeit, das alles bedrängte ihn, machte sich bei ihm bemerkbar. Kennen wir nicht auch solche Dinge in unserem Leben? Wir sind ja nicht an jedem Tag die gleichen, weder in unserer physischen Verfassung noch in unserem Glauben und Dienst. Wo aber die Verzagtheit um sich greift, da passiert es leicht, dass wir innerlich, aber auch äußerlich abhängen. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Märtyrer im Hitlerdeutschland, der erst 39-jährig in den allerletzten Kriegstagen am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet worden ist, hat das erfahren, wenn er einmal schreibt, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer von uns kennt nicht die Frage, lohnt es sich eigentlich noch, weiterzumachen, dabei zu bleiben? Als Gemeindemitarbeiter, als Prediger, dass ich mich für alles mit ganzer Kraft einsetze, bei so viel Gegenwind. Paulus schreibt hier gegen das Aussteigen, gegen das Abhängen, obwohl er als Gefangener eigentlich allen Grund gehabt hätte, zu warnen. Er hätte sagen können, Timotheus, ach, lass doch die Finger davon. Es hat ja keinen Wert. Du siehst ja, wohin es führt, wenn man sich darauf einlässt, ein Zeuge für Jesus zu sein. Aber so schreibt Paulus nicht. Und auch uns steht es nicht gut an, so zu reden. Wir leben zwar nicht hinter Gefängnismauern, den Märtyrertod vor Augen, aber wir sind als Christen in dieser Welt umgeben von Mauern der Gleichgültigkeit, der Ablehnung, die nicht weniger steil stehen und die ebenso auch bedrücken können wie die Kerkerwände des Paulus. Doch trotz der Mauern, die ihn einschließen, ist der Apostel nicht am Verzagen. Trotz des Urteils, das ihn in Rom erwartet, verzweifelt er nicht. Er ermutigt vielmehr seinen müde gewordenen Mitarbeiter zu neuer Freude im Dienst für Jesus. Ja, Ermutigung zum Reden von Jesus, zum Zeugendienst, so können wir unseren Bibeltext überschreiben. Diese Ermutigung wird im Predigtext nach drei Seiten hin begründet und entfaltet. Erster Punkt, Mut zum Reden von Jesus, weil er uns berufen hat. Schäme dich nicht, Jesus zu bekennen. Ja, bis heute spürt man etwas von dem Staunen, wenn der Apostel zurückdenkt an die Stunde, als Gott ihn rief und seinem Leben eine ganz neue Richtung gab. Nicht aufgrund irgendwelcher Leistungen war das geschehen, sondern aus der freien Gnade Gottes, die rettet, die beruft, wen sie will und wann sie will. Und wo das in einem Menschenleben geschieht, wenn auch meist nicht so spektakulär wie bei Paulus, da geht dieser Ruf an die Wurzel des Lebens. Komm und folge mir nach. Jetzt steht über meinem Leben Jesus nachfolgen, Jesus dienen, Menschen Jesus zu bezeugen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Offenbar aber ist hier nicht nur bei Timotheus damals, sondern bei vielen Christen heute oftmals eben Menschenscheu und Zaghaftigkeit, auch Mutlosigkeit. Wir schämen uns, Jesus vor bestimmten Menschen zu bekennen. Es ist bei uns nicht mehr schwierig, Leute zu finden, die in Talkshows ihre intimsten Geheimnisse preisgeben. Es ist aber immer noch ein Tabu, über seinen Glauben an Jesus zu sprechen. Warum sind wir oft so schweigsam, wo wir doch sonst so viel mitzuteilen müssen? Und dabei wissen wir ganz genau, unsere einzige Rettung, unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Wir haben erfahren, dass Jesus Realität ist, das und wie Jesus hindurchträgt und unserem Leben einen Sinn gibt. Und nun geht es darum, seinen Auftrag auch zu erfüllen, andere Menschen in den Machtbereich dieses Retters Jesus zu rufen. Und das, so sagt uns Paulus, sollten wir nicht so zaghaft tun. Wer einem Ertrinkenden nicht sofort das Rettungsseil zuwirft, der muss damit rechnen, dass dieser Mensch untergeht. Hier zählt allein Mut und Beherztheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Auch wollen wir daran denken, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass er uns ohne jegliche Vorleistung unsererseits angenommen, erlöst und berufen hat. Nicht wir waren es, die sich entschlossen haben, Gott zu gehören, sondern Gott ist es, der jeden Einzelnen ruft, einlädt, annimmt und auch in seinen Dienst stellt. Und so möchte ich persönlich fragen, weißt du noch, wie Gott sich dir in Jesus offenbart hat, wie er dein Leben veränderte? Was für ein Geschenk, was für eine Gabe zu wissen, Gott hat mich in Gnaden angenommen. Gott hat mich berufen und er hat mich dazu bestimmt, Frucht zu bringen und anderen Menschen von Jesus und seiner Liebe zu erzählen. Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns berufen hat. Das gilt es zunächst einmal festzuhalten und sich immer wieder daran zu erinnern. Das gibt Ermutigung in Zeiten des Verzagens und schafft neue Impulse in Phasen der Schwachheit. Und wen Jesus berufen hat, für den übernimmt er auch die Verantwortung. Denn Paulus sagt auch in Philipper 1,6, so bin ich darin gewiss, guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. So wie es in der Ehekrise eine Hilfe sein kann, sich daran zu erinnern, dass man einmal vor Zeugen zueinander Ja gesagt hat, so kann es in den Krisen des Dienstes helfen, wenn man sich neu auf das Ja Gottes gründet, mit dem dieser Dienst begonnen hat. Gott hat uns durch Jesus gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und wo wir nun dieser Berufung gewiss von der Liebe Jesu bewegt, sein Evangelium bezeugen, nach draußen Farbe bekennen, gilt uns die Zusage Jesu: Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den werde ich oder will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, Matthäus 10, Vers 33. Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns berufen hat. Und nun zweitens, Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Paulus schreibt, denn Gott hat uns eben nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wieder beginnt Paulus nicht mit bei uns Menschen, wenn er sagt, Gott hat gegeben. Gott ist es, der uns etwas gegeben hat. Er ist es auch, der unser Tun und Reden mit seiner Kraft begleitet. Timotheus war verzagt, mutlos, am Ende seiner Kraft. Und da ist es nicht verwunderlich angesichts seiner Wirkungsstätte. Das ist nicht verwunderlich. Wer dem Kaiser damals nicht opferte, dem drohte die Todesstrafe. Und Christen waren somit ständig in Todesgefahr, konnten sie doch dieser Weisung nicht folgen. Heute gibt es andere Herausforderungen, die uns Not machen, die es zu bewältigen gilt. Und auch uns gilt, nicht dem Fürchtegeist dieser Welt, sondern dem Mutmachgeist Gottes Raum zu geben. Der Apostel Paulus macht aber seinem Freund keine Vorwürfe. Er stellt auch keine steilen Appelle vor ihm auf, so nach dem Motto, wer glaubt, der fürchtet sich nicht. Damit ist einem Menschen nicht geholfen. Ein Appell verunsichert oft mehr, als dass er weiterhilft. Und seien wir doch ganz ehrlich, wer leidet schon gerne. Normalerweise versuchen wir dem Leiden so zu entgehen, wir schieben zum Beispiel Zahnarztbesuche so lange hinaus, bis es nicht mehr geht, bis das Leiden ohne Zahnschmerzen wegen Zahnschmerzen nicht mehr zu verhindern ist oder größer als die unangenehme Prozedur. Leiden zu vermeiden gehört zum Menschsein. Darum spricht der Apostel aus der Gefängniszelle seinem Mitarbeiter Mut zu, indem er ihn auf die Quelle unserer Kraft verweist. Gott hat gegeben. Und das gilt auch uns. Wir sind mit unseren Kräften oft rasch am Ende. Niemand kann unbegrenzt Aufgaben übernehmen und Belastungen ertragen. Und darum brauchen auch wir schöpferische Ruhepausen, in denen der Herr uns stärkt, in denen er uns neue Ausrichtung schenkt. Wir hatten früher mit dem Ältestenrat der Gemeinde in Alsfeld und dann später auch im Saarland öfter mal so in einem christlichen Erholungsheim eine Gebetsfreizeit, so haben wir das genannt, in der wir also füreinander, für alle Gemeindeglieder und für unsere Gemeindeanliegen beteten. Wir hatten kein großes Programm, aber wir beteten einfach über das, was uns am Herzen lag. Und das hat uns damals geholfen, wieder ganz neu aufzutanken, Schwierigkeiten zu überwinden. Die Kraftquelle liegt nicht in uns, sondern in Jesus, in seinem Wort, das Kraft und Zuversicht vermittelt, das uns den Rücken wieder frei macht durch den Zuspruch der Vergebung. Zugleich auch die Hände frei macht für den Dienst an den Menschen. Und jeder Mensch kann an dieser Gotteskraft Anteil bekommen. Sie ist nicht abhängig von unserer Geisteskraft, unserer Nervenstärke oder unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Gerade in unserer Schwachheit kann sich die Geisteskraft, die Gotteskraft mächtig erweisen. Denn Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Kraft Gottes kann sich wirksam erweisen an denen, die wie Paulus im Neuen und David im Alten Testament ihre Hoffnung ganz auf den Herrn setzen, die um seine Kraft bitten. David konnte sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte... Jetzt habe ich es aber durcheinander gebracht, ne? Sie haben es gemerkt, ja. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Für Kraft steht im Griechischen das Wort Dynamis, von dem unser Wort Dynamit abgeleitet ist. Dynamis bedeutet eine Kraft, die etwas bewirkt, die etwas verändert. Das hat etwas auch mit Dynamik zu tun. Dynamik im Leben, das heißt Bewegung, nicht Stillstand, nach vorne sehen, sich nicht bremsen lassen. Angst und Furcht lässt uns oft stehen bleiben, lähmt unsere Gedanken und unser Tun. Und nun wird uns hier gesagt, du hast von Gott seinen Geist empfangen, der dich in Bewegung setzen will, der genügend Kraft bietet, den Weg weiter fortzusetzen, vielleicht andere Wege zu gehen als vorher, aber sie zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Ihr lieben Christen, baut auf die Kraft, die von Gott herkommt, nicht auf die eigenen, oft angstvollen und kraftlosen Gedanken, die von Menschen kommen. Bei den Aposteln Petrus und Johannes äußerte sich diese Kraft an Pfingsten in Gewissheit, in Freude und Freimut. Ja, ihnen wurde geboten, zu schweigen, aber sie antworteten, wir können es doch nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mut zum Reden von Jesus und wirken für Jesus, weil Gott uns den Geist der Kraft gegeben hat. Gott will auch uns mit seinem Geist der Kraft erfüllen, der Angst und Sorge vertreibt, der Mut macht, von Jesus zu reden, der uns hilft, mutig anzupacken, wo andere ungläubig verzagen. Wir sind umgeben von Menschen, denen die Angst sozusagen in den Augen geschrieben stehen. Ich denke an die Furcht des Jugendlichen, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen, dass er am Ende auf der Straße steht. Wie viele Tränen werden geweint, wenn Menschen plötzlich der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist? Und wie viele Unternehmer, gerade auch in unserer Zeit, berichten mit Tränen in den Augen, dass sie wegen der hohen Energiepreise nicht mehr kostendeckend produzieren können. Und dass sie deshalb Insolvenz anwenden, ihren Beschäftigten kündigen müssen, dass sie vielleicht sogar den Betrieb verkaufen müssen, wegen der hohen Auflagen. Ich denke auch an die Furcht der Alten, die letzte Wegstrecke nicht in Würde verbringen zu können. Angst zu haben, den Pflegeplatz zu verlieren, der Pflege fremder Menschen ausgeliefert zu sein. Was sagen wir diesen von Angst und Sorge erfüllten Menschen? Patentrezepte haben wir nicht. Aber wir dürfen als Christen mutig davon reden, dass bei dem Herrn aller Herren Kraft und Hilfe genug ist für Unvermögende, dass wir einen Herrn haben, der Gebete erhört, einen Gott haben, der uns sieht und dass wir eine Hoffnung haben, die nicht zu Schanden werden lässt. Reden von Jesus, auch weil Gott uns seinen Geist der Liebe geschenkt hat. Er hat uns gegeben den Geist der Kraft, aber auch den Geist der Liebe. Nachdem die ersten Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, lesen wir von ihrer herzlichen Liebe untereinander. Sie kamen zusammen zum gemeinsamen Essen und Gebet. Sie feierten gemeinsam das Mahl des Herrn. Sie halfen einander. Sie waren eines Sinnes. Unter der Leitung des Heiligen Geistes wählten die Apostel 7 Männer, die sich der Hungersnot unter den griechischen Witwen annehmen sollten. Es war der Geist der Liebe, der Paulus tausende von Kilometern für eine unerlöste Welt reisen ließ, der ihn ermutigte, sich bei dem wohlhabenden Geschäftsmann Philemon für dessen Sklaven Onesimus einzusetzen. Was hat er nicht für Kontakte gepflegt, der Apostel? In Römer 16 lesen wir von 30 Namen, Sie können sie nachzählen, denen er Grüße ausrichten lässt. In der Kirchengeschichte stoßen wir auf Menschen, die sich vom Geist der Liebe Jesu anstecken ließen und Werke der Liebe vollbrachten. Da denken wir an Leute wie Bodelschwing, Johann Heinrich Wiechern oder Elisabeth Frey und andere, durch die vielen Menschen geholfen wurde. Der Geist der Liebe Jesu schenkte ihnen Fantasie und Mut, sich für die Armen, für die Schwachen und Suchtkranken einzusetzen. Und dazu möchte ich nur anmerken, es müssen nicht immer große Taten sein. Darauf kommt es gar nicht an. Da las ich von Mutter Teresa einen Satz. Sie hat einmal gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Himmel sein wird, aber ich weiß, dass, wenn wir sterben und Gott uns richtet, er uns nicht fragen wird, wie viele gute Sachen hast du in deinem Leben gemacht. Er wird uns vielmehr fragen, mit wie viel Liebe hast du das getan, was du getan hast? Paulus schreibt, Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Bitten wir aber auch um diesen Geist der Liebe. Bitten wir darum. Er hilft uns, einander anzunehmen. Nichts hilft so stark gegen die Angst, nicht allein zu sein, als eben diese Liebe Gottes. Der Geist der Kraft macht uns zu mutigen Fürsprechern derer, die als out gelten, trotz der Furcht selber als out zu gelten. Denn Gott hat uns, Jesus hat uns vor Augen gemalt, dass der Wert eines Menschen nicht in seinem Besitz oder Ansehen oder seiner Leistung liegt, sondern allein in der Liebe und in der Wertschätzung Gottes. Der Wert eines Menschen liegt nicht in seinem Besitz oder Ansehen oder seiner Leistung, sondern allein in der Liebe und der Wertschätzung Gottes. Und die will Gott durch uns spürbar werden lassen. Der Geist der Liebe macht das Leben auch viel schöner. Er schenkt offene Augen für solche, die auf ein gutes Wort und eine helfende Hand warten. Er schenkt tröstende Worte für Menschen, die innerlich am Verdorren sind, weil sie keine Hoffnung mehr haben im Blick auf die Zukunft. Er schenkt uns seinen Geist, der uns frei macht von uns selbst, von Ängsten, von Komplexen und Zwängen, aber auch frei für die Menschen um uns herum. Gott hat uns gegeben, nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Und jetzt steht da noch Besonnenheit. Und ich habe schon den Eindruck, ich bin schon zu lang. Soll ich noch weiterreden? Gut. Muss ich abkürzen sonst. Ja, Gott hat uns auch den Geist der Besonnenheit geschenkt. Mit Besonnenheit ist eine Haltung angesprochen, wie ein Mensch der Wirklichkeit begegnet. Im Wörterbuch steht unter Besonnenheit Bedachtsamkeit, Sanftmut, Behutsamkeit, Ruhe, Weitblick, Mäßigkeit, Gelassenheit, Überblick, Besorgtheit, Ausgeglichenheit, Fassung, Vorsicht, Mäßigung, Rücksichtnahme, Fürsorge. Das müsste man sich immer mal so vor Augen führen, besonders dann, wenn die Politiker untereinander sind und miteinander kämpfen. Also solche Besonnenheit als Haltung gegenüber der Realität ist nicht einfach Produkt kluger Überlegung oder vernünftiger Strategieplanung. Wie kann ich den anderen niedermachen und. Diese Haltung ist Gabe, die uns der Geist Gottes schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Dieser Geist hilft uns, dass wir die Wirklichkeit auch so sehen und annehmen können und doch nicht von ihr verschlungen werden. Dieser Geist bewahrt vor Höhenflügen, er führt uns immer wieder in die Demut, er führt uns immer wieder auch die Möglichkeiten Gottes vor Augen. Es gibt so ein lateinisches Wort, ne? Ein Satz. Quid agis prudenta agas et respice fine. Die Lateiner haben schon kennen das ja, ne? Alles, was du tust, das tue weise und bedenke das Ende. Bedenke das Ende. Beten wir um mehr Besonnenheit. Gott kann uns Durchblicke geben durch verwirrte Verhältnisse. Er kann uns befähigen, die Geister zu unterscheiden, damit wir nicht unbesehen auf das hereinfallen, was uns heute an religiösen, weltanschaulichen und ideologischen Strömungen alles begegnet. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit brauchen wir Besonnenheit. Besonnenheit, dass wir inmitten all der Hektik einen ruhigen Kopf behalten, hinterfragen, klug und mit Übersicht handeln und vor allem, dass wir uns Gedanken darüber machen, was im Leben wirklich hält und trägt. Der Geist Gottes schenkt Liebe und Besonnenheit. Und wo wir diesem Geist noch mehr Raum geben, schaffen wir uns auch mehr Gehör. Ihr Lieben, Paulus macht Dem Apostel macht dem Timotheus Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns berufen hat. Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns seinen Geist gibt. Und er macht auch Mut zum Reden von Jesus, weil Gott uns ewiges Leben verheißt. Er lässt uns nicht ins Leere laufen. Und damit schließt der Apostel Paulus. Nein, der Tod ist nicht das Letzte. Wir brauchen vor ihm nicht zu kapitulieren, denn Jesus Christus hat Tod und Teufel besiegt. Ein junger Mann sagte einmal zu einem älteren Christen, das ist mein Leben. Vor mir ein nachtschwarzer, bodenloser Abgrund und hinter mir etwas wie eine riesige Planierraube, die mich langsam, aber unausweichlich vorwärts schiebt, bis ich schließlich in den Abgrund stürzen muss. Was für eine Aussage. Erfüllt mit Gottes Geist konterte der ältere Christ, aber die für uns durchbohrte Hand unseres Herrn Jesus Christus, des guten Hirten, ist auch da. In diese können Sie Ihr Leben legen. Sagen Sie ihm, dass Sie das wollen. Das ist das Entscheidende. Dann sind Sie geborgen in dieser Hand und werden von ihr geführt und können auch für andere Menschen ein Segen sein. Und wenn es hier zu Ende geht, dann hebt sie diese Hand über den Abgrund des Todes hinweg und unser Herr nimmt sie heim zu Gott. Darüber darf man sich freuen. In dieser Welt, die aus vielen Wunden blutet, ist das Evangelium vom auferstandenen Herrn einziger Trost, einzig wahre Hoffnung. In diese verdrehte und vergängliche Welt ertönt wie eine Fanfare der letzte Satz in unserem Predigttext. Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ist auch heute angegeben im Losungswort. Paulus war sich darin gewiss. Der Ruf meines Herrn und seine rettende, seligmachende Kraft enden nicht an der Schwelle des Todes. Gott will, dass wir leben. Er sieht uns, er steht uns zur Seite und er verlässt uns nicht. Er lässt uns nicht im Tode, sondern geleitet uns durch die Tür des Todes hinein in die ewige Gemeinschaft. Liebe Gemeinde, man kann ja viele Ziele haben im Leben. Doch das wichtigste, weil verheißungsvollste Ziel ist ein Leben in Gottes Gegenwart und einmal bei Christus zu sein, ein Leben in Gottes Ewigkeit. Darauf kann man sich freuen. Denken Sie an den Lernvers. Lukas 10, Vers 20. Super. Paulus schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, ich verliere zwar hier mein irdisches Leben, wenn ich sterbe, aber ich gewinne die unzerstörbare Gemeinschaft mit Christus, meinem Herrn. Und dieses Osterlicht liegt schon jetzt in der Todeszelle auf dem Leben des Apostels. Und darum kann Paulus müde gewordene aufrichten und verzagte ermutigen, Leute, es lohnt sich, Zeuge zu sein. Lieber Christ, schäme dich nicht, von Jesus zu sprechen. Er gibt dir seinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er verspricht dir ewiges Leben. Höre auf seine Stimme und lass dich von ihm auch gebrauchen. Amen.